die nächste Ausgabe des Gesundo-Podcasts steht auf dem Programm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe einen kurzen Weg auf mich genommen von den Ruhrnachrichten. Es geht ja, wie gesagt, immer um das Thema Gesundheit in und um Dortmund. Und heute bin ich zu einer Apotheke gegangen und mich hat herzlich willkommen geheißen Gisela Ausbüttel, die ich auch jetzt herzlich begrüße. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Staat.
Freut mich, dass wir miteinander sprechen können. Apotheken, das finde ich ja ganz besonders interessant, weil das ist sehr faszinierend, weil da ist ja so eine Bandbreite an Medikamenten. Also es ist nicht so der Klassiker, man geht da rein und kann nur 5 Medikamente kaufen, um Gottes Willen, sondern, und die sind auch nicht alle fertig, können wir ja auch noch was zu sagen, sondern die werden ja teilweise dann auch zusammengestellt, dann muss man die bestellen. Vielleicht fangen wir damit einfach mal ganz locker an, weil das ist etwas, was mich früher immer schon interessiert hat. Hab ein paar Mitschülerinnen gehabt, die sind dann pharmazeutisch-technische Assistentinnen geworden. Da habe ich immer gedacht, was machen die denn eigentlich? Und dann haben die mir das mal erzählt, fand ich total spannend. Vielleicht können Sie mal kurz darüber ein bisschen sprechen, weil ich glaube, der ein oder andere draußen, den interessiert das auch.
Ja, sehr gerne. Eine PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, ist ein ganz wichtiger Teil der Besatzung einer Apotheke. Und der Begriff technisch bedeutet, dass die in der Lage sind und das sehr lange auch intensiv lernen, Arzneimittel herzustellen, wirklich. Das heißt, die arbeiten bei uns im Labor, in der Rezeptur und stellen individuelle Anfertigungen flüssig, fest, also fest zum Beispiel in Form von Kapseln, Salben, Augentropfen, was Sie sich so vorstellen können, auf Einzelanfertigung her.
Das muss ja ein hochspannender Job sein eigentlich.
Ja, das ist wirklich ein hochspannender Job und gerade wenn es um die Kapselherstellung geht, ist das vor allen Dingen auch ein Hochrisikobereich, weil Kapseln braucht man immer dann, wenn es eben keine fertigen Arzneimittel gibt. Und die gibt es dann nicht, wenn sie für ganz kleine Patienten gedacht sind, also Kinder und Säuglinge, die beispielsweise eine Herzerkrankung haben. Die brauchen dann ja die gleichen Arzneimittel, die auch herzkranke Erwachsene brauchen. Und die brauchen dann aber ganz andere Dosierungen. Und dann stellen wir Kapseln eben für Säuglinge her. Und das muss die PTA dann aufs Milligramm genau auch alles berücksichtigen und berechnen. Und das machen wir dann auch im Vier-Augen-Prinzip. Das heißt nicht nur eine, sondern es sind dann auch gleich zwei mit im Boot, die dafür sorgen, dass das auch alles exakt passiert.
Ja, weil man darf sich da eigentlich gar keine Fehler erlauben.
So ist es.
Na gut, also auch interessant, das mal zu erfahren, dass tatsächlich da zwei Personen draufschauen, einfach der Sicherheit wegen. Ja, im Vorfeld habe ich gehört, es gibt nicht nur eine Apotheke. Vielleicht können Sie auch mal ein bisschen was sagen zu Ihrem Unternehmen. Nennt man das überhaupt Unternehmen, Apotheken, wenn man da mehrere von hat? Wie nennt man das eigentlich?
Das nennt man im Fachjargon einen Filialverbund.
Ah, okay, alles klar. Aber ich habe auch gesehen, Sie haben ja nicht nur ein paar Mitarbeiter jetzt in der Apotheke, wo wir uns gerade befinden, sondern verdammt viele.
Ja, wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind organisch gewachsen. Das hat mal angefangen mit meinen Schwiegereltern, die in Dortmund-Scharnhorst 2 Apotheken eröffnet haben. Und dann kam eben der Sprung in die Innenstadt noch dazu. Mein Mann ist Inhaber der Adler Apotheke. Das ist die älteste Apotheke von Westfalen von 1322. Und das hat sich dann eben langsam aber sicher entwickelt, sodass wir sehr stolz sind, über 100 Mitarbeiter insgesamt zu beschäftigen.
Wow, das ist ja hier Historie. Also das ist ja sensationell. Die älteste Apotheke Westfalens, mein lieber Mann. Also das wusste ich im Vorfeld auch nicht, hat mir keiner verraten, aber schön, dass wir genau diese Geschichten hier heute hören. Ja, also das muss ja auch ein enormer Aufwand sein. Haben Sie irgendwann mal Freizeit eigentlich bei über 100 Mitarbeitern und so vielen Filialen?
Ja klar, das braucht man ja, sonst kann man sowas nicht wuppen. Aber wie gesagt, wir sind ein Familienunternehmen und dazu gehört auch, dass wir eng zusammenarbeiten, uns gegenseitig helfen und ja, das war eine lange Reise mit vielen schönen Erlebnissen.
Aber Sie waren ja 1322 noch nicht dabei.
Da war ich noch nicht dabei. Nee.
Aber trotzdem, ja, das ist sehr, sehr interessant. Also hätte ich auch nicht erwartet. Das ist eine tolle, lange Historie. Da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Ausgabe drüber machen. Aber wir wollen natürlich heute auch erfahren, was beispielsweise Ihre Filialen auszeichnet. Was ist das Spezielle bei Ihren Apotheken?
Jede Apotheke ist für sich genommen ein individueller Betrieb mit einer eigenen Ausrichtung. Jetzt sind wir ja zum Beispiel in der Schwanenapotheke, die ist übrigens von 1675, also auch nicht ganz jung. Und jede Apotheke hat besondere, sagen wir mal, USPs, Unit Selling Propositions. Die Adlerapotheke zum Beispiel ist, wir haben gerade über Labor und Rezeptur gesprochen, ist darauf ausgelegt, eine sehr, sehr große Rezepturabteilung zu haben. Da arbeiten regelmäßig 2 bis 3 Leute und stellen individuelle Rezepturen her. Die Schwanenapotheke hat ein großes Kosmetiksortiment und zeigt auch sehr schön, genau wie die Adlerapotheke, diese Verbindung zwischen modernster Technik. Wir haben Lagerautomaten, die es uns ermöglichen, dass wir eben keine Schubladenzieher mehr sind, um dieses böse Wort mal in den Mund zu nehmen, sondern das wird über eine Automatenlösung so gemacht, dass die Mitarbeiter möglichst viel Zeit für unsere Patienten, unsere Kunden haben.
Das kann ich gut nachvollziehen, aber das Rausziehen der Schubladen, das muss doch auch irgendwie eine Tradition haben. Vermissen Sie das gar nicht?
Nö, das habe ich bisher noch nicht vermisst.
Okay, alles klar. Aber ja, das kennt man natürlich von früher klassisch aus der Apotheke. Dann ging der Apotheker oder die Apothekerin, die ging dann hin und haben dann erstmal in der Schublade gesucht, ob das Arzneimittel noch da ist. Aber das sind natürlich andere Zeiten gewesen. Ja, was natürlich auch dann wichtig ist, Sie haben das eben gesagt, beispielsweise in der einen Apotheke bzw. Filiale, da sind 2, 3 Personen nur damit beschäftigt, sich um Rezepturen zu kümmern und immer genügend auch Arzneimittel zu liefern bzw. dann dafür zu sorgen, dass die dann für die Patienten zur Verfügung stehen. Aber in anderen Bereichen ist das ja auch so, das hört man insbesondere in der Gastronomie, ist es mittlerweile unglaublich schwer, Personal zu finden. Wie ist das eigentlich im Bereich der Apotheken?
Wir sind stolz darauf, dass wir zurzeit alle Stellen besetzt haben und keine offenen Stellen haben.
Ach, das heißt, Sie suchen nicht mal, also Auszubildende?
Im Moment sind alle Stellen belegt und darauf sind wir sehr stolz.
Gibt es denn da tatsächlich eine hohe Nachfrage, was diesen Job angeht? Weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ich glaube, man muss schon relativ fit sein, man darf keine Fehler machen, also sollte man grundsätzlich vermeiden in allen Jobs, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Anspruch innerhalb der Ausbildung relativ hoch ist, also da muss man schon was auf dem Kasten haben.
Der Anspruch ist hoch, die Ausbildung ist aber auch sehr gut und es gibt ja, wir hatten über die PTA gesprochen, es gibt ja auch die PKA, das ist die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, die genauso wichtig ist. Das ist ein Ausbildungsberuf, klassisch, dass man Berufsschule hat und gleichzeitig im Betrieb schon arbeitet, das dauert 3 Jahre. Und dann gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, Praktika zu absolvieren. Und für die PTA, bevor sie fertig ist, macht man ein halbjähriges Praktikum nach der Schulzeit. Und genauso gibt es ein Jahrespraktikum nach dem Studium der Pharmazie. Geht man als Pharmazeut im Praktikum in eine öffentliche Apotheke. Und da wird man vorbereitet auf die Tätigkeit, die dann kommt und auf die Verantwortung, die man dann übernimmt.
Okay, dann wissen wir da jetzt auch ein bisschen mehr. Und ich kann das ja nur noch mal wiederholen. Wie gesagt, in anderen Bereichen, Gastronomie ist das klassische Beispiel, glaube ich, ganz aktuell. Da wird händeringend gesucht nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, weil die einfach keine Leute finden, die da arbeiten. Aber es ist ja schön, dass das bei Ihnen im Filial, wie haben Sie eben gesagt, Filialwesen?
Filialverbund.
Im Filialverbund, Entschuldigung, dass das bei Ihnen ein bisschen anders ist. Aber das ist definitiv eine positive Geschichte. Jetzt ist es aber so, wenn man so eine Ausbildung beispielsweise abschließt, dann lernt man ja über einen gewissen Zeitraum etwas. Aber das ändert sich. Sie haben ja eben das mit den Schubladen erklärt. Das ist ja das kleinste oder geringste Beispiel, dass man jetzt über Automaten dann arbeitet und das Medikament dann raussucht und dann fällt das dann irgendwie so in so eine kleine Schüssel rein oder wie auch immer und dass sich das verändert hat. Ich nehme aber mal schwer an, dass sich auch vielleicht bei Rezepturen dann teilweise ein bisschen was ändert, auch die Technik irgendwie sich geändert hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das ist ein unglaublicher Wust an Informationen. Gibt es dann da auch, wie beispielsweise, ich sage jetzt mal in der Physiotherapie, das ist ja ganz üblich, dass man ständig Fortbildung macht. Ist das bei Ihnen auch so?
Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn bei uns neue Praktikanten anfangen oder Berufsanfänger einsteigen, in den Job reinkommen, dann ist erstmal das erste Angebot, dass das Lernen eigentlich dann erst anfängt. Also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, hat man ja so das Gefühl, jetzt kann ich alles, jetzt kann es mal losgehen. Aber im Grunde genommen, im Praktikum legen wir da sehr großen Wert drauf. Fortbildung ist uns ausgesprochen wichtig und deswegen haben wir auch vor Jahren schon das Ausbildungskolleg ins Leben gerufen. Das ist ein sehr schönes Format, wo wir fast im Wochenrhythmus unsere Neuzugängen, also den Praktikanten oder Berufsanfängern anbieten, bestimmte Themengebiete dann aufzufrischen oder überhaupt mal ins Leben zu rufen. Und das machen wir eben aus dem Unternehmen heraus. Wir haben eigentlich fast in allen Bereichen Mitarbeitende, die sich spezialisiert haben auf bestimmte ganz, ganz vielleicht ausgefallene Forschungsgebiete und haben da Expertise und die wird dann eben auch weitergegeben in diesen Seminaren.
Also viele Themen hier bei Ihnen konkret in der Apotheke und was Sie mir vorher auch noch erzählt hatten, das wusste ich auch gar nicht, weil wie gesagt, mit Apotheken kenne ich mich, was ja auch gut ist, weil ich nie eine besuchen muss, nicht so sonderlich gut aus, aber Sie haben auch ein Apothekenmuseum.
Ja, das Apothekenmuseum, das hat sich auch im Grunde genommen irgendwann so entwickelt. Meine Schwiegereltern waren schon leidenschaftliche Sammler von pharmaziehistorisch relevanten Gegenständen. Da gibt's ja jede Menge. Und bei der Übernahme der Adler Apotheke sind sehr, sehr viele Gegenstände auch aufgetaucht, die auf jeden Fall eine Relevanz haben, sie auszustellen. Und dann entstand irgendwann die Idee, in den Kellerräumen der Adler Apotheke ein Museum einzurichten, ein kleines pharmaziehistorisches Museum. Das haben wir dann auch realisiert und wir bekommen auch, es spricht sich natürlich rum, dann kommt immer mal jemand vorbei und bringt einem irgendwas Schönes, alte Zäpfchen zum Beispiel, so alte Arzneimittel aus den 60er Jahren sind ja interessant, als es noch gar nicht so eine Gesetzgebung gab wie heute, oder ein alter Mörser oder ein Pillenbrett, also die kuriosesten Sachen bekommen wir da und dann wird das so voll, dass wir das da unten gar nicht mehr gut darstellen konnten. Und es ergab sich die Möglichkeit, in der Wissstraße andere Räumlichkeiten zu finden, die deutlich größer sind. Und jetzt haben wir auf 300 Quadratmetern etwa eine pharmaziehistorische Ausstellung privat, eine private Sammlung, die sehr umfangreich ist. Ich glaube, es ist die größte hier in unserem Umfeld.
Also ich hätte noch nicht von einer größeren gehört, muss aber auch zugeben, ich habe noch nie von einem Apothekenmuseum gehört, deswegen weiß ich das nicht so genau, aber das klingt sehr, sehr interessant und wenn es ja in der Dortmunder Innenstadt ist, dann kann man da auch problemlos ja mal vorbeigehen. Kostet das eigentlich Eintritt?
Ja, das kostet Eintritt, 8 Euro pro Erwachsener und dann gibt es noch Ermäßigungen. Aber Sie können nicht einfach vorbeigehen, weil es eben eine sehr individuelle Sammlung ist, die auch nicht selbsterklärend ist. Das heißt, wir bieten Führungen an. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine öffentliche Führung um 17 Uhr. Da kann man sich auch anmelden. Wir haben sogar einen Wikipedia-Eintrag.
Oh, wunderbar.
Und es gibt eine Homepage, www.apotheken-museum.de ist die. Und da findet man alle Informationen. Kann auch, wenn man sagt, ist das was für mich, gibt es einen virtuellen Rundgang, da kann man so mal reinschnuppern und sich dann gegebenenfalls anmelden. Wir machen Gruppenführungen, die immer großen Anklang finden.
Ja, das klingt wirklich sehr spannend. Also jetzt haben Sie mich ein bisschen heiß gemacht darauf tatsächlich. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Wir müssen aber auch über ein ernstes Thema sprechen, denn ich sag mal, so ein Museum ist ja eine gewisse Form von Unterhaltung. Ich habe das zuletzt mitbekommen, weil ja ich sitze ja dann da bei den Ruhrnachrichten und da sind wir sehr nah am Westenhellweg und da gab es eine Demonstration von den Apothekern. Und das ist ja auch so ein Punkt, so ein Thema, warum ist das eigentlich passiert? Wie kam es dazu? Dann gibt es Lieferengpässe, hört man immer wieder. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mit reinnehmen in das Thema, denn ich glaube, viele wissen da gar nicht wirklich Bescheid und haben dann vielleicht auch eine falsche Vorstellung von dem, was da eigentlich los ist.
Ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und Sie haben recht, wir haben letzten Mittwoch hier in Dortmund eine sehr, sehr große Demonstration gehabt. Es waren knapp 5000 Menschen aus Apotheken von 4 Bundesländern zugegen, um dagegen zu protestieren, was unsere Bundesregierung uns da eingebrockt hat und zwar über Jahrzehnte, muss man sagen. Heute bin ich übrigens mit dem Herzen ganz bei unseren Kollegen aus Baden-Württemberg und Bayern. Die haben nämlich heute ihren Protesttag in Stuttgart.
Warum wurde da genau protestiert?
Wir protestieren gegen die Gesetzgebung, die letztlich angefangen 2004 mit der Einführung von Obergrenzen, was die Abgabepreise bestimmter Arzneimittel angeht und sogenannter Rabattverträge, ein System etabliert hat, was dazu führt, dass unser Arzneiwesen kaputt gespart wird.
Das heißt, Sie müssen Dinge billiger anbieten, nur weil die Regierung das vorschreibt, ist das so?
Ja, da werden Obergrenzen angegeben für sogenannte Rabattartikel. Also alle Wirkstoffe, die aus dem Patentschutz rauslaufen, werden dann sogenannte Generika und da werden dann Höchstpreise angegeben und dann wird das ausgeschrieben an die Hersteller und die machen dann Angebote. Und dann kommt es eben noch zu sogenannten Rabattverträgen. Das heißt, der Hersteller schließt mit der Krankenkasse einen Vertrag und da müssen bestimmte Rabatte gegeben werden.
Ich versuche mal, mir kurz ein Beispiel zu überlegen. Ich habe jetzt Kopfschmerzen und brauche eine Kopfschmerztablette. Wir lassen jetzt mal den Namen der ganzen Pharmakonzerne außen vor. Es spielt ja auch gar keine Rolle. Aber irgendein Pharmakonzern bietet dann eine Kopfschmerztablette zu einem gewissen Preis an. Sagen wir mal, die Packung müsste dann hier in der Apotheke 20 Euro kosten. Und dann sagt die Regierung, darf aber nur 16 Euro kosten. Ist das so?
In dem Moment, wenn es sich um verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt, ist das so, ja.
Warum ist das für Sie dann am Ende ein Problem?
Das ist für uns deshalb ein Problem, weil wir für unsere Dienstleistung, die wir da erbringen, einen bestimmten Betrag erhalten, eine Gebühr. Und die hat sich in den letzten 12 oder 13 Jahren nicht mehr verändert. Sogar in diesem Jahr ist sie nochmal gesenkt worden über einen Zwangsrabatt.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich dann aber für schwierig, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich eine gewisse Inflation haben und dass sich alles irgendwie kaputt spart sozusagen und alle irgendwie auch aufpassen müssen, wie sie ausreichend Geld verdienen. Und natürlich, es gibt Leute, die dann sagen, ich habe ganz, ganz viele Probleme, ich brauche ganz viele Medikamente, ich kann das alles nicht mehr bezahlen. Aber das liegt ja nicht grundsätzlich an Ihnen als Apotheke.
Nein, überhaupt nicht. Und diese Gebühr ist eben nicht dynamisiert worden, so wie Sie es richtig sagen. Wir haben inzwischen 60% höhere Kosten. Wir hatten in dieser Zeit, ich glaube, 8 oder 9 Lohnrunden, die wir ja alle mitgegangen sind. Und trotzdem würde ich behaupten, dass die Gehälter, die man in Apotheken verdient, jetzt nicht überbordend hoch sind.
Sie würden aber schon gerne auch mehr zahlen, wenn Sie es könnten.
Im Moment, so wie das jetzt aussieht, wird das schwierig.
Sehen Sie denn da eine Lösung? Weil Sie haben eben gesagt, vielleicht bei der Nummer mit dem E-Rezept ist Zeit die Lösung. Das heißt, dass sich das irgendwann alles einspielt, dass die Technik, dass das Digitale funktioniert. Wie kann man dieses Problem lösen?
Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen. Im Moment habe ich den Eindruck, dass Zeit eher in die andere Richtung die Sache noch verkompliziert. Das E-Rezept dauert schlicht und ergreifend länger im Moment in der Bearbeitung, nicht nur bei uns in der Apotheke, auch in der Arztpraxis dauert das länger. Und der Faktor Zeit ist im Moment ohnehin ein Riesenproblem, weil was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist ja das Thema Lieferengpässe. Das hat nämlich auch damit zu tun. Es ist ein sehr, sehr komplexes Geschehen, wo eins mit dem anderen zusammenhängt. Und durch die Lieferengpässe, mit denen wir zurzeit oder eigentlich schon seit, sind wir mal ehrlich, 1,5 Jahren zu tun haben, immer stärker, führt dazu, dass wir pro Kunde mindestens, ich würde mal schätzen, 2 bis 3 Mal so viel Zeit benötigen. Und zwar nicht, um den Kunden etwas zu erklären, was ihn persönlich in seiner Therapie interessiert, sondern schlicht und ergreifend auch die Logistik. Dass wir Medikamente nicht haben, die der Kunde dringend braucht, die wir dann beschaffen. Das heißt, wir brauchen mehr Zeit zurzeit als vorher.
Hat das ganz konkret, weil wie gesagt, ich bin auch nicht im Thema und denke auch viele, die zuhören, sind nicht im Thema. Hat das konkret dann auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun oder woher kommen denn diese Lieferengpässe?
Ja, ich würde sagen, die Pharmabranche ist ein internationales Geschäft. Und die Firmen, ich komme auf Ihr Beispiel zurück mit dem Schmerzmittel. Nehmen wir mal an, das handelt sich um Novaminsulfon. Das ist ein mittelstarkes Schmerzmittel, ist jetzt nicht bei Kopfschmerzen angesagt, das würde jetzt dafür nicht ganz passen, aber nehmen wir mal an, Sie bräuchten das, das ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, was zurzeit auch gut lieferbar ist. Aber nehmen wir mal an, dieser Wirkstoff wäre nicht so gut lieferbar, dann müssen Sie sich vorstellen, das sind internationale Konzerne, die da agieren. Und dieser Wirkstoff, den müssen die günstig einkaufen. Meistens werden die Wirkstoffe nicht in Europa hergestellt. Wir sprechen da eher von Indien oder auch in China gibt es viele Fabriken, wo günstige Wirkstoffproduktionsstätten vorhanden sind. Und manchmal ist es auch so, dass nur eine einzige Fabrik einen bestimmten Wirkstoff noch herstellt. Und wenn es dann noch zu geopolitischen Auseinandersetzungen kommt, werden Lieferketten unterbrochen. Und bestimmte Arzneimittel können dann von jetzt auf gleich knapp werden und ein entsprechendes Gesetz, so wie es unser derzeitiger Bundesgesundheitsminister gerade im Sommer auf den Weg gebracht hat, kann das nicht so schnell lösen, weil die Wege sind da lange. Es dauert lange, bis ein Wirkstoff, der in einer indischen Fabrik hergestellt wird, nachher bei uns als Tablette zur Verfügung steht.
Interessant, das übrigens auch zu erfahren, weil Sie haben ja gesagt, erstmal ist das ein wichtiges Thema für Sie. Das ist das eine. Das andere ist, viele wissen das wahrscheinlich auch nicht, dass diese Wirkstoffe dann irgendwo anders am anderen Ende der Welt hergestellt werden, erstmal nach Deutschland gebracht werden müssen, weil es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland keine großen Pharmakonzerne hätten. Das ist definitiv so. Wir haben Weltmarktführer im Bereich der Pharmaindustrie in Deutschland ansässig.
Ja, das stimmt, aber das sind eben Weltmarktführer und aufgrund, jetzt komme ich zurück auf dieses Thema Rabattverträge und Preisobergrenzen, es ist einfach für die dann sehr uninteressant, für den deutschen Markt zu produzieren, weil sie dann den Krankenkassen auch noch diese Zwangsrabatte geben müssen, um überhaupt gelistet zu werden. Und dann ist das manchmal für so eine Firma auch die Frage zwischen Pest oder Cholera. Das heißt, kriege ich den Vertrag, muss ich sehr hohe Rabatte geben. Wir reden da nicht von 10-15%, sondern das geht eher so Richtung 70-80%.
Wie bitte?
Ja, Black Friday reicht da nicht.
Oh, mein lieber Mann, das ist natürlich ordentlich.
Das heißt, der Hersteller hat die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Entweder ich muss so viel Rabatt geben, dass ich nichts mehr verdiene, oder ich habe keinen Absatz, weil ich den Vertrag nicht habe.
Finde ich höchst fragwürdig. Sie wahrscheinlich auch.
Allerdings. Und wir kämpfen damit. Und es ist manchmal auch schwierig in der Apotheke für die Mitarbeitenden, die zum Teil die Wut oder die Verzweiflung der Kunden aufzufangen, wenn die bestimmte Medikamente dringend brauchen, die dann aber dem deutschen Markt gerade nicht zur Verfügung stehen. Und wir können ja auch nicht zaubern.
Haben Sie da einen Lösungsansatz?
Also ich kann Ihnen sagen, was wir im letzten Jahr gemacht haben, da gab es ja keine Fiebersäfte mehr. Jetzt ist so ein Fiebersaft für eine Apotheke in der Rezeptur im Labor herstellbar. Es ist zwar unser Labor dafür eigentlich nicht ausgelegt, da reden wir auch nicht mehr von Individualrezepturen, weil wir brauchten diese Fiebersäfte. Für mich ist das ein Notfallmedikament, weil das ist ein Arzneimittel, was eine Familie benötigt, um einen vielleicht schwer erkrankten Säugling oder Kleinkind zu behandeln. Das heißt, uns war sehr schnell klar, wir müssen hier was tun. Und dann haben wir das Glück gehabt, Ibuprofen als Arzneistoff, als Substanz einzukaufen und haben dann zusammen hier auch mit dem Gesundheitsamt und dem Zentralinstitut für Labor in Frankfurt eine Rezeptur wurde da rausgegeben und dann haben wir relativ schnell selber Saft hergestellt, aber dann pro Tag richtig viel.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich nach extrem viel Stress an. Dann stellt sich mir die Frage, wie viel Spaß haben Sie denn eigentlich noch bei Ihrem Job?
Ich muss Ihnen sagen, ich bin immer noch sehr, sehr gerne Apothekerin. Ich liebe meinen Beruf und ich übe den aus nach allen meinen Kräften. Wir alle zusammen.
Ich muss nochmal auf eine Zahl zurückkommen, die Sie eben genannt haben, diese Rabatte 70-80%. Das hat ja dann vielleicht auch was mit den Lieferengpässen zu tun, weil irgendwann der Pharmakonzern sagt, wenn wir so hohe Rabatte geben müssen, weil Sie haben ja eben gesagt, es ist eine Wahl zwischen Pest oder Cholera, dann sagen die, nee, machen wir nicht. Wir produzieren jetzt beispielsweise für Deutschland nicht mehr. Wir verkaufen lieber ins Ausland, da machen wir mehr Geld, weil unser Wirkstoff oder Arzneimittel hat natürlich auch einen gewissen Wert, kann man glaube ich auch nachvollziehen. Aber da ist doch am Ende dann das Problem, dass Sie deswegen dann irgendwelchen Patienten oder Patientinnen, die zu Ihnen in die Apotheke kommen, sagen müssen, wir können nichts machen, wir haben das Mittel nicht mehr, wir können Ihnen nicht weiterhelfen.
Ja, da haben Sie recht. Ich sehe das auch als äußerst prekär an. Wir haben zum Glück diese Situation jetzt noch nicht gehabt. Bisher konnten wir jedem Patienten helfen und ihn versorgen. Vorausgesetzt ist da aber auch eine gewisse Flexibilität, weil man dann einfach vielleicht nicht genau das Mittel dem Kunden geben kann, was er gewohnt ist, was er immer hatte. Da muss man dann einen Switch machen, dass man vielleicht von einer anderen Firma das dann nimmt. Das könnte bei einem älteren Patienten dazu führen, dass er sagt, oh, ich bin das aber gewöhnt. Also da kommt man dann schon auch ins Erklären und das Vertrauen in das Arzneimittel ist unter Umständen, man nennt das Compliance, nicht mehr ganz so gut da. Das ist die Herausforderung an uns. Deswegen lassen wir uns auch regelmäßig in kommunikativen Themen schulen. Und wir konnten bisher jeden versorgen. Trotzdem heißt das nicht, dass es in Zukunft auch so bleiben wird. Und weil Sie das gerade angesprochen haben, Antibiotika ist so ein Fall. Ja, es gibt bestimmte Antibiotika im Moment nicht oder nicht in ausreichender Menge. Und das war schon in der letzten Wintersaison, also 2022, 2023, fing das an, problematisch zu werden, wurde zum Frühjahr hin also richtig prekär, dass wir zum Teil importiert haben aus dem Ausland und hat auch dazu geführt, dass die Regierung die Sätze, also die Vergütung in dem Bereich nach oben gesetzt hat, damit das wieder ein bisschen interessanter wird für die Hersteller. Aber so schnell können die ja nicht reagieren.
Ja, das ist dann wieder das nächste Problem. Also man merkt schon, es ist äußerst komplex, aber als letzte Frage dann, sind Sie denn optimistisch, dass in allen Bereichen eine passende Lösung gefunden wird, wenn es so große Demonstrationen gibt, weil alleine in Dortmund 5000, das ist keine kleine Demonstration, das ist eine richtig große Demonstration. Glauben Sie, dass die Regierung Sie sozusagen dann erhören wird irgendwann?
Tja, da stellen Sie mir eine Frage. Ich würde mir das sehr wünschen und wir sind auch weiter, wir haben unsere Plakate griffbereit und sind auch weiter bereit zu kämpfen, bis man uns erhört.
Um das nochmal klarzustellen, es geht nicht darum, dass die Apotheken am Ende mehr Geld verdienen, das ist nicht der Punkt.
Absolut nicht. Es geht darum, ein sehr, sehr etabliertes Gesundheitssystem zu zerstören und da ist die Regierung gerade mitten dabei, denn die wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln, auch gerade wenn Sie in ländlichere Bereiche mal schauen, die ist tatsächlich gefährdet und im Moment macht alle 17 Stunden eine Apotheke zu und die wird auch nicht wieder eröffnet werden. So ist meine Prognose. Und wenn wir da nicht einschreiten, dann ist einfach auch diese 24/7 Arzneiversorgung nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Das sind leider ein paar negative Aspekte, die wir jetzt ansprechen mussten. Tut mir ein bisschen leid, weil wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß in diesem Gespräch. Vielleicht haben Sie noch was, was Ihnen auf dem Herzen liegt.
Ja, mir liegt auf dem Herzen, unser System zu erhalten. Das ist mir ganz wichtig. Und uns liegt auch die Stadt Dortmund hier am Herzen, wo wir ja nun unser Geschäft betreiben. Und es gibt so einen schönen Spruch, all business is local. Wir engagieren uns dafür, dass wir in Dortmund eine vernünftige Arzneimittelversorgung bewerkstelligen und auch aufrechterhalten. Und dafür setzen wir alle unsere Kraft ein. Und der Slogan Sortiment, Service, Preise, den möchten wir gerne mit Leben erfüllen. Das heißt, wir haben ein großes Sortiment. Wir finden für jede Herausforderung eine Lösung, die bestmögliche dann eben, und das dann auch noch zu einem vernünftigen Preis. Und da wir alle Dortmund lieben, ist es uns auch wichtig, uns sozial in dieser Stadt zu engagieren. Wir haben in den letzten Jahren uns immer beim Dortmunder Engagement beteiligt. Wir unterstützen lokale soziale Einrichtungen jedweder Art. Beim letzten Mal konnten unsere Kunden mit abstimmen. Es gibt ja die Ausbüttelsvorteilstaler, die kann man auch spenden. Und wenn ein Kunde diesen Taler spendet, dann verdoppeln wir den Taler nochmal, sodass insgesamt 1 Euro pro Taler Spende an eine dann gewählte Dortmunder Einrichtung, die sich im sozialen Bereich engagiert, erhält.
Das finde ich sehr, sehr förderswert und auch bemerkenswert und eine tolle Geschichte. Ich bin allerdings, muss ich sagen, wahrscheinlich der schlechteste Kunde, den Sie sich aussuchen können. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was anderes als Kopfschmerztabletten in der Apotheke gekauft habe. Ich bin einfach gesund, habe ich Glück gehabt anscheinend. Also wenn Sie mit mir Geld verdienen möchten, dann wird es relativ schwierig. Aber man kann ja auch sowas spenden, also das ist ja kein Problem, wenn man möchte.
Jederzeit, Herr Staat. Und wie gesagt, man kann ja auch Vorbeugemittel kaufen. Man muss ja nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Nein, um Gottes Willen. Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander über dieses Thema im Rahmen des Apothekenwesens miteinander sprechen konnten, Frau Ausbüttel. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir wussten ja vorher nicht so genau, was in diesem Gespräch alles auf uns zukommen wird, aber wir haben, glaube ich, einige interessante und hochspannende Facetten angesprochen und thematisiert. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken und ja, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch viel Spaß. Diesen Podcast könnt ihr natürlich überall hören, wo es Podcasts zu hören gibt, und schaut auch gerne rein auf ruhrnachrichten.de. Danke für eure Zeit und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder mit der nächsten Folge. Tschüss.